Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der Bibelstunde. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht geht es Ihnen auch wie mir. Irgendwie kann ich es kaum fassen, dass schon wieder Sonntag ist. Und andererseits ist so viel drin gewesen in dieser Woche, dass ich schon fast nicht mehr weiß, was war eigentlich letzten Sonntag. Ja, ach ja, da war Lobpreisabend. Richtig, an das erinnere ich mich. Aber so viele andere Dinge waren in dieser Woche auch drin, bei Ihnen wahrscheinlich auch. Und da tut es einfach gut, jetzt miteinander innezuhalten, zurückzuschauen vielleicht nochmal auf die Woche und zu überlegen, wofür will ich dankbar sein, wo war es vielleicht dunkel und schwierig in der vergangenen Woche, wo bin ich froh, dass es vorbei ist. Dankbar, dass es gelungen ist, dass es vielleicht wieder heller geworden ist. Dankbar für Bewahrung und Schutz und auch für Vergebung. Das alles brauchen wir ja in einer Woche. Und so wollen wir jetzt miteinander singen, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Auch wir wollen nicht vergessen zu danken für die vergangene Woche. Ich möchte gern beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dir diese vergangene Woche auch anbefehlen dürfen. Danke, dass du mit uns warst in allem Auf und Ab des Alltags. Danke für alles, was gut gelungen ist. Und danke, dass du auch das, was nicht gut ist, in deiner Hand hast. Und dass du das auch zu einem guten Ende hinausführen kannst und willst. Wir vertrauen dir. Ich danke dir für alle Bewahrung und für allen Schutz, für den Frieden und dafür, dass du uns vergibst, immer wieder neu. Und danke, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen mit offenen Händen und einem offenen Herzen. Wollen wir dir begegnen und dich bitten, dass du zu uns redest, dass du unser Herz berührst, dass du uns stärkst, auch für das, was in der kommenden Woche wieder vor uns liegt. Hilf uns, dass wir jetzt in deine Augen schauen. Amen. Ja, wir wollen heute uns mit dem Psalm 31 befassen. Und da kennen wir so ganz glaubensstarke Sätze, die uns ganz vertraut vorkommen. Herr, auf dich traue ich, denn du bist mein Fels und meine Burg. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, du treuer Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und noch andere glaubensvolle Sätze. Aber es stehen auch andere Sätze dazwischen. Sätze der Not, der Hilfeschreie, Sätze der Verzweiflung und alles bunt gemischt. Wir singen aber jetzt noch miteinander das, was auch aus diesem Psalm kommt: Meine Zeit liegt in deinen Händen. Der Peter Strauch hat diesen Psalm ganz prima in diesem Lied wiedergegeben, zusammengefasst. In der neuen Genfer Übersetzung steht über dem Psalm ein Psalm Davids für den Dirigenten. Ich weiß ja nicht, ob er das Lied oder ob er mit diesem Psalm sein inneres Chaos zum Ausdruck gebracht hat oder ob er gedacht hat, der Dirigent lebt in so einem Chaos. Ob er dem Dirigenten das gegeben hat, damit er ihm hilft, sein inneres Chaos zu strukturieren? Ich weiß es nicht. Beides wäre denkbar. Wir wollen jetzt mal den ganzen Psalm miteinander lesen. Und mir ging es so, wenn ich ihn gelesen habe, dann habe ich immer gedacht, das ist wie Achterbahnfahren. So. Zwischen Vertrauen, Verzagen, Vorwürfen, Verzweiflung, Wiedervertrauen. Und ich habe gedacht, jetzt komm doch mal zum Punkt, jetzt bleib doch mal beim Vertrauen. Aber dann ging es wieder von vorne los. Und dann habe ich gedacht, ja, genau wie in meinem Leben auch. Achterbahn fahren. Manchmal fühlt sich das Leben so an, als fährt man Achterbahn, geht rauf und runter mit den Gefühlen und man kriegt es so schlecht sortiert, das innere Chaos. Und so ging es dem David wohl auch, als er den Psalm 31 geschrieben hat. Und ich habe gedacht, wir lesen jetzt mal miteinander den ganzen Psalm. Und damit wir ein bisschen schon in die Struktur reinkommen, um die es mir geht, teilen wir das ein in drei Gruppen. Ich habe es markiert, farblich. Also ich würde mal darum bitten, dass die Gruppe, die vor mir auf der linken Seite sitzt, dass die gelb liest und die andere Gruppe grün. Und die auf der Empore, die kriegen dann den Text, der keine Markierung hat. Und dann bin ich gespannt, ob Ihnen dann was aufgeht bei Ihrer Farbsortierung. Also ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, auf dich traue ich. Vielen Dank. Was haben Sie gespürt und beobachtet, als Sie den Psalm gelesen hatten? Jeder so für seine Gruppe. Was hatten die Gruppe hier gelesen, zum Ausdruck gebracht? War immer vom Vertrauen die Rede. Jawohl, das Gelb, die glaubensvollen, vertrauensvollen Sätze. Und was hat sich denn bei Grün so abgespielt? Manchmal so verzweifeltes Bitten, hilf mir doch. Sei mir doch ein starker Helfer, rette mich, befreie mich, Hilferufe. Und zwischen Hilferufen und Vertrauen ging das oft hin und her. Und dann die obere Gruppe, die Empore, was haben Sie da so empfunden bei Ihrem Lesen? Klage, ja. Da hat er seine Situation gesehen, da war er auf seine Situation ausgerichtet, fixiert. Und wie schlecht es ihm eigentlich geht, wie schwierig die Situation ist. Und zwischen diesen dreien ist er jetzt immer so hin und her gesprungen im ganzen Psalm. Deswegen habe ich von der Achterbahn gesprochen. Ja? Ging immer so hin und her zwischen Vertrauen und Hilfe. Und wieder Vertrauen und wieder Hilfe und du siehst meine Katastrophe und dann wieder Vertrauen. Ja, und ich möchte gerne, dass wir diesem Psalm jetzt nochmal ein bisschen mehr auf die Spur kommen. Ich habe jetzt eine Präsentation, bei der die Sie einfach mal auf sich wirken lassen, wo die Bilder nochmal aufgegriffen werden, die in dem Psalm vorkommen. Auf und ab des Lebens. Und vielleicht geht es Ihnen auch so, wenn so vieles durcheinander ist im Leben, wenn so vieles hereinbricht über Sie, dass Sie dann manchmal nur so das Gefühl haben, ich bin völlig am Ende. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll, was ich jetzt zuerst tun soll. Da bricht so vieles über uns herein, und dann sind wir dem Durcheinander erstmal ausgeliefert. Wir wissen gar nicht so richtig, was in uns eigentlich so passiert. Wir sind enttäuscht, verzweifelt, hilflos, alles miteinander. Und so kam mir es in dem Psalm auch vor. Und da brauchen wir so ein bisschen, dass wir das sortieren können. Wir gehen dem jetzt mal so entlang, ich, Mensch, wie geht es mir hier? Also, dass wir mal den Menschen, David oder uns betrachtet. Wie geht es uns denn, wenn wir so am Ende sind? Wenn alles über uns zusammenbricht? Wenn ich nicht mehr weiter weiß? Ich weiß nicht mehr, was ich rechts oder links? Was ist jetzt richtig? Was ist falsch? Und alles, was ich tue, kann mir jetzt falsch ausgelegt werden. Kennen Sie solche Situationen, dass man völlig verunsichert ist und nicht mehr weiß, soll ich jetzt das tun oder jenes? Ist das richtig? Wird mir das wieder falsch ausgelegt oder wird mir das falsch ausgelegt? Ich weiß nicht, was der David da für Erfahrungen gemacht hat, aber offensichtlich ist er enttäuscht von Menschen, in denen er sich getäuscht hat. Ist er vielleicht ein Opfer von Intrigen geworden und von Mobbing? Ja, das gibt's ja, die Sticheleien am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft oder auch in der Familie. Es gibt Erfahrungen der Bloßstellung, der Beschämung, die zutiefst verletzend sind. Die gab es nicht nur zur Zeit von David vor 2500 Jahren, die gibt es heute vielleicht noch auf viel gemeinere Art und Weise. Wenn da die Dinge durchs Netz schwirren auf digitale Weise, man das gar nicht mitkriegt, keiner kann es zurückholen. Und dann kann es passieren, dass man nicht mehr weiß, wem man trauen kann, wem man glauben kann, was ich noch tun kann. Und dann sagt der David, noch bin ich in großer Bedrängnis. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Ich bin kraftlos aus lauter Verzweiflung. Der Beter ist verzweifelt, vielleicht auch über sich selber, weil er mit dieser Situation nicht fertig wird. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat und meine Gebeine sind verschmachtet, sagt er. Und da wird deutlich, der Beter erkennt schon auch, dass er seinen eigenen Anteil an dieser schwierigen Situation hat, an dieser verzweifelten Situation. Durch meine Missetat, durch meine eigene Schuld, die mir die Kraft nimmt, bin ich dahin gekommen. Meine Glieder sind wie gelähmt. Er weiß nicht mehr, kann er noch gehen? Er traut sich keinen Schritt mehr zu gehen. Er ist wie gelähmt. Es ist schon wichtig, dass wir in solchen Situationen auch merken und sehen, was ist in dieser Situation mein eigener Anteil? Was habe ich dazu beigetragen, dass ich jetzt da gelandet bin, wo ich bin? Dass es so schwierig geworden ist zwischen uns? Was ist denn da mein Anteil? Es ist einfach, die Fehler beim anderen zu suchen oder zu sehen. Und es ist einfach, sich über die anderen zu ärgern, sich über sie zu erheben, sie zu verurteilen. Und es ist viel schwerer, den eigenen Anteil, meine Fehler, zu sehen und mich damit auseinanderzusetzen. Meinen Balken im Auge zu sehen und nicht nur den Splitter bei den anderen. Meine Balken eingestehen, dazu stehen, ja, so bin ich, das habe ich gemacht. Zu den eigenen Fehlern, zum eigenen Versagen zu stehen, das ist Demut. Und dann ist es aber auch wichtig, sich selber auch die Vergebung wieder zuzusprechen, für sich selber die Vergebung anzunehmen. So wichtig ist es, wie dem anderen zu vergeben. Dass wir nicht in der Selbstverurteilung stecken bleiben, denn die lähmt unsere Gebeine. Das ist wie Eiter in unseren Gebeinen, wenn wir in der Selbstverurteilung stecken bleiben. Sich selbst vergeben zu lassen und auch sich selber zu vergeben, das ist wichtig, sonst heißt es, wie Luther das ausdrückt, dass die Gebeine verschmachten. Wir sind gelähmt und bleiben dann gelähmt und handlungsunfähig. Und dann können wir sagen, oder müssen wir sagen, voller Kummer schwinden alle meine Jahre dahin. Mit Stöhnen sehe ich zu, wie meine Jahre verrinnen. Das klingt ganz schön passiv. Und ich bedauere das, aber das ist schon auch wichtig, das zu sehen, zu bedauern, die eigenen Fehler zu sehen, aber wir dürfen nicht in dieser Kurve hängen bleiben. Das ist gefährlich. Wir dürfen nicht die anderen verantwortlich machen, dass sie mir wieder da raushelfen. Die, die mich da reingeritten haben, sollen mich auch wieder rausholen. Die wissen vielleicht gar nicht, in was sie mich reingeritten haben. Die wissen vielleicht gar nicht, was sie mir angetan haben. Ich kann nicht warten, bis die andere auf die Idee kommen, die Dinge bei mir wieder in Ordnung zu bringen, sondern ich bin verantwortlich für mich, dass ich die Dinge für mich wieder in Ordnung bringe, dass ich für mich Vergebung annehme und dass ich nicht in diesem Hängen bleibe, dass meine Gebeine verschmachten, weil ich da nicht weiterkomme. Ich bin verantwortlich, dass ich mich aufmache wieder aus diesem Tief, dass es dieses Tief gibt und dass wir die Situation vielleicht auch betrauern müssen und da vielleicht eine ganze Weile uns damit auseinandersetzen müssen. Ja, das ist wichtig, dass wir nicht einfach so schnell und oberflächlich drüber gehen, dass wir genau hinschauen, was ist denn da eigentlich passiert? Was ist denn da Ursache und Wirkung? Was ist mein Anteil? Und dann mich auch wieder aufmachen. Der Beter macht uns es sehr gut vor. Er macht sich auf den Weg und er sagt, was er braucht. Ich brauche Sicherheit. Er macht sich bewusst, was er braucht. Ich brauche Sicherheit. Ich kann nicht erwarten, dass andere meine Probleme lösen, sondern ich bin gefragt, dies zu tun. Ich muss mir im Klaren darüber werden, was ich brauche in dieser Situation, in meinem inneren Chaos. Und es kann sein, ich brauche Hilfe. Dass ich mir eingestehe, ich brauche Hilfe, ich schaffe es nicht alleine. Und wir müssen es doch auch nicht alleine schaffen. Unser Stolz möchte gerne, dass wir es alleine schaffen. Aber wir müssen es nicht alleine schaffen. Wir brauchen Hilfe. Und es gibt Hilfe. In unserer Gesellschaft gibt es viele Hilfsangebote, die wir in Anspruch nehmen können, auch in solchen verzweifelten inneren Situationen. Nicht nur, wenn wir einen Unfall gebaut haben und wir offensichtlich einen Rettungswagen brauchen, sondern wir brauchen manchmal auch einen anderen Rettungswagen, eine Hilfe, die uns in innerer Not hilft. Und da gibt es Seelsorger, die uns da weiterhelfen können, weil wir selber mit diesem Durcheinander im Kopf nicht klarkommen. Wir merken es ja, der Psalmbeter ist mit seinem Durcheinander auch nicht klargekommen. Also, ja, vielleicht hat er den Dirigenten gebeten, mach mal ein Lied, vielleicht wird es mir dann klarer, wenn ich die Musikstruktur da drin erkenne. Ich brauche manchmal andere, um mit meinem Durcheinander zurechtzukommen. Ich brauche Hilfe, um mein inneres Chaos zu sortieren. Es ist schön mitzuverfolgen, wie der Beter sich Hilfe bei Gott sucht, wie er sich in seiner Not an Gott wendet, wie er bei Gott sein Herz ausschüttet. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus, dass wir Hilfe von außen brauchen. Und so eine Hilfe, die brauchen wir immer im Akutzustand. Und manchmal ist unsere Seele auch so im Akutzustand, dass ich Hilfe von außen brauche. Und dann ist es gut, sich die auch zu holen. Wir müssen nicht alleine damit zurechtkommen, mit unseren inneren Nöten und Schwierigkeiten. Und vielleicht kriegen wir erst im Gespräch mit anderen, dass wir das Problem bei uns sortiert kriegen, dass wir aufdröseln können, was ist denn mein Anteil und was ist denn der Anteil des anderen. Wo muss ich was ändern? Was kann ich ändern? Das kriegt man manchmal erst durch die Hilfe von außen wieder auf die Reihe. So dass ich dann auch weiß, was ich von Gott möchte. Denn der Beter weiß an manchen Stellen sehr gut, was er von Gott möchte. Er wendet sich mit seinen Bitten an Gott. Bitte, Gott. Und jetzt kommen einige ganz konkrete Bitten. Bewahre mich, Gott, vor Schande. Gott will, dass wir unser Bedürfnis äußern. Er will, dass wir sagen, was wir brauchen. Natürlich weiß er es doch. Warum müssen wir ihm das sagen? Er könnte es doch auch so machen. Ja, könnte er. Aber tut er nicht, in den meisten Fällen mindestens nicht. Er will erbeten sein, genau. Weil was bringt nämlich das Gebet? Das bringt eine Beziehung. Das bringt, dass ich mit ihm spreche. Das bringt es hin und her, die Interaktion. Gott will, dass wir ihn bitten, damit wir mit ihm ins Gespräch kommen. Natürlich könnte er das auch anders machen, aber das will er nicht. Er will, dass wir daran beteiligt sind. Er will, dass wir sagen, was wir brauchen. Und wir dürfen ganz konkret bitten. Und wie gesagt, manchmal fällt uns das auch alleine schwer rauszufinden, was wir denn brauchen. Und vielleicht brauchen wir da die Hilfe auch von anderen dazu, die Unterstützung. Vielleicht kann das auch in einer Gemeinschaft, wo wir Vertrauen haben, hilfreich sein, dass wir miteinander vor Gott treten und miteinander Gott um das bitten, was wir jetzt brauchen. Bewahre mich vor Schande. Lass es nicht zu, dass die Feinde mich noch weiter beschämen, dass sie mich weiter ausnutzen oder die Arbeitskollegen oder die Geschwister. Lass es nicht zu, dass sie mich ins äußere Bankrott treiben, aber auch nicht ins innere Bankrott. Bewahre mich. Und er weiß auch, er braucht Befreiung. Befreie mich aus der Falle, die meine Feinde mir hinterhältig gestellt haben. Hinterhältig versucht der Motorradfahrer, seinen Konkurrenten aus dem Feld zu drücken. Sehen Sie das? Hinterhältig versuchen vielleicht Klassenkameraden oder Kollegen, meine Vorteile auszunutzen, um mich dann im entscheidenden Moment aus dem Feld zu drücken, aus dem Rennen drücken, damit sie den Vorteil kassieren. Wir sehen diese Fallen häufig nicht, die uns gestellt sind. Wir merken es erst, wenn sie zugeschnappt sind. Und deswegen darf ich bitten, wenn ich in solch einem Umfeld lebe, befreie mich aus der Falle, die mir meine Feinde hinterhältig gestellt haben. Rette mich, erweise mir deine Treue, sagt der Psalmbeter, und rette mich. Es gibt Situationen, wo wir Rettung von außen brauchen, Akutzustand, wo wir es einfach nicht selber schaffen, wo wir uns passiv retten lassen müssen, wo wir uns eingestehen müssen, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche Rettung von Gott und vielleicht auch von anderen. Aber dann kommen auch wieder die Momente, wo ich auf eigenen Füßen stehen kann und wo ich dann sagen kann, geh mit mir und führe mich. Dass ich nicht hilflos, in der hilflosen Lage bleibe, nicht ewig in diesem Akutzustand der Rettungsbedürftigkeit, sondern wo ich dann auch wieder auf eigene Füße stehen kann, weitergehen kann und dann bitten kann, geh mit mir, lass mich nicht allein, so wie der Mose gebetet hat, Herr, wenn du nicht mitgehst, dann ziehe ich mit diesem Volk nicht weiter. Können wir auch manchmal sagen, Herr, wenn du nicht mitgehst, dann gehe ich da jetzt nicht hin. Sei mit mir auf diesen Gratwanderungen, wo ich manchmal nicht weiß, wie ich es richtig mache, was ich tun soll. Halte mich, führe mich, lass mich nicht in die Irre gehen. Wir können wie der Psalmbeter ganz konkret unsere Anliegen formulieren. Und das, schon die Anliegen zu formulieren, das bedeutet ja, aus der Passivität rauszukommen, aktiv zu werden. Und wir merken es an diesem Psalm, dass es dann, ja, wie wohltuend es ist, dass da einer ist, der zuhört. Denn auf diese Weise, wenn er so bittet, dann macht er Erfahrungen mit Gott. Und diese Erfahrungen, die vorher gelb unterlegt waren, die hatten alle solche Situationen zuvor. Er hat eine Erfahrung gemacht, dass Gott bei ihm ist, und dann kann er zum vertrauensvolle Bilder hat er dann und kann die auch sehen und aussprechen. Du Gott. Das führt uns in die Beziehung, dieses Sprechen. Und dann bin ich nicht nur mehr bei mir und bei meinen Bitten, sondern dann bin ich auch bei Gott. Du Gott. Und dann mache ich die Erfahrung, die der Psalmbeter auch gemacht hat. Du hast meine Not gesehen und erkannt, wie verzweifelt ich war. Wenn ich erlebt habe, dass er mich gesehen hat in meiner Not, mir Hilfe und Rettung geschickt hat, komme ich zu diesen Glaubensaussagen. Nicht nur, weil ich es gelesen habe beim Psalmbeter, sondern weil ich es selber erlebt habe und selber erfahren habe. Du hast meine Not gesehen und du hast erkannt, wie nötig ich die Rettung brauchte. Das tut mir gut. Darüber freue ich mich. Ja, das ist wirklich gut, einen Ort zu haben, wo man so das Herz ausschütten kann. Es gibt ein schönes Lied, ein modernes Lied, da heißt es: Meine Seele sucht Heimat, mein Herz sucht Glück, doch wo immer ich hingehe, geht's mal vor, mal zurück. Ich sehne mich nach Frieden, was ich auch tue, am Ziel meiner Suche stehst du. Und dann beschreibt er, wie er Gott erlebt hat. Mein Freudeschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber, mein Friedensbringer und mein Worteinhalter, mein Liebesspender bist du. Du tust dem Innern meiner Seele gut und du tust, was Balsam auf den Wunden tut. Und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere. Du tust dem Innern meiner Seele gut. Wer also bittet, der macht die Erfahrung, dass Gott da ist. Du tust dem Innern meiner Seele gut. Und du übergibst mich nicht den Feinden, nicht in die Hände der Feinde. Ja, es ist schon so, Gott verhindert nicht alle Katastrophen, nicht alles, was unser Leben beschwert, räumt er uns einfach aus dem Weg. Nicht jede Verleumdung, nicht Ausgrenzungen, er hält nicht alle Probleme von uns fern. Sie rücken uns manches Mal ganz schön dicht auf den Leib und werden bedrohlich. Aber wenn wir mit unseren Bitten uns an Gott wenden, können wir Erfahrungen im Glauben machen. Wir können die Erfahrung machen, du übergibst mich nicht in die Hände meiner Feinde. Und wir können auch die weitere Erfahrung machen, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ja, wir hatten gesehen, dass der Beter mit ins Stolpern gekommen ist, ins Straucheln, dass seine Füße den festen Boden unter den Füßen verloren hatte. Aber jetzt sagt er, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Er hat wieder Grund und festen Boden unter seinen Füßen gefunden. Jetzt hat er wieder Trittsicherheit. Jetzt kann er wieder weitergehen. Froh und getrost, Gott, weil Gott Raum zum Leben schafft. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Weiter Raum, das bedeutet für mich, dass ich nicht mehr von der Angst gefangen und geprägt bin. Gell? Angst und Enge haben ja nicht nur den gleichen Wortstamm, sondern wenn ich Angst habe, dann wird es wirklich eng in meinem Herzen. Und dann werde ich auch eng in meiner Wahrnehmung und dann schotte ich mich ab, dann mache ich zu, dann mache ich es eng. Angst macht eng. Und Angst heißt auch, ich traue dem Schlechten. Ich glaube dem Schlechten mehr. Angst ist eigentlich Misstrauen Gott gegenüber. Und Angst ist im Grunde von daher Sünde, weil Angst misstraut Gott. Angst rechnet immer nur mit den eigenen Möglichkeiten, das, was ich für möglich halte, und nicht mit dem, was Gott möglich ist. Angst ist der Glaube an das Schlechte, an das Böse. Angst ist Misstrauen. Angst rechnet nicht mit Gott. Vertrauen dagegen ist der Glaube an die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes. Vertrauen ist der Glaube an seine Liebe. Vertrauen glaubt daran, dass Gott es gut mit uns meint, dass Gott Möglichkeiten hat, mich herauszuführen. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ich lasse mich nicht von der Angst lähmen. Ich trete da heraus. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Not, es gibt das Chaos in meinem Herzen, aber ich kann heraustreten. Gott stellt meine Füße wieder auf weiten Raum. Das sieht der Psalmbeter, aber im nächsten Satz schon heißt es wieder, noch bin ich in großer Bedrängnis, sind meine Augen trüb vor Traurigkeit. Also mir ging es so, als ich den Satz gelesen habe, du stellst meine Füße auf weiten Raum, dann habe ich gedacht, so, jetzt ist aber auch mal gut, jetzt ist aber auch mal fertig, jetzt bleib aber auch mal im Vertrauen. Aber nein, es geht gleich wieder, noch ist alles schwierig, noch sind die Probleme da. Ja, es ist nicht so einfach, mit seinen Füßen auf dem weiten Raum zu bleiben, den Gott mir eröffnet hat. Es zieht unsere Füße immer wieder zurück in die Enge. Du, Gott, gibst mir Halt. Weiter Raum kann schon auch manchmal Angst machen, weil es halt zu weit ist. Aber du, Gott, gibst mir Halt. Du lässt mich nicht abstürzen. Du nimmst mich in deine Seilschaft und sicherst mich. Da sind schon die Haken in der Wand, in die ich mich einklinken kann. Ich muss da nicht aus eigener Kraft hochklettern. Da sind Haken und ich werde da hochgezogen. Ich muss schon auch die eigene Anstrengung haben, die Angst überwinden, aber da sind schon Haken in der Mauer, in die ich mich einklinken kann. Gott ist schon da, wenn ich nach den Sommerferien oder vielleicht nach dem Urlaub an einem neuen Arbeitsplatz beginne. Er ist schon da, wenn ich in eine unbekannte Situation komme. Er ist schon da, wenn ich ins Krankenhaus eingeliefert werde. Da ist schon ein Haken, da kann ich mich einklinken. Ich bin da nicht allein, auch wenn die Wand steil wird. Ich kann mich da einklinken. Ich muss da nicht alleine durch. Und du bietest mir Schutz. Ich bin nicht preisgegeben. Nicht der Situation, nicht den Menschen, die mir vielleicht Böses wollen. Ich bin nicht nur bei der Hook versichert, sondern Gott ist meine sichere Burg. Oder wie der Psalmbeter an einer anderen Stelle sagt, meine Hütte, die mich vor den verzweifelten und den zänkischen Zungen rettet. Ich kann in die Burg. Die ist schon da. Ich kann in die Hütte. Jesus ist meine Zuflucht. Bei ihm kann ich mich bergen. Er schützt mich. Er deckt mich. Aus solchen Erfahrungen entsteht das feste Vertrauen. Ich und Gott, wir zwei gehören zusammen. Wir stehen in einer verlässlichen Beziehung miteinander. Ich schlage ein in diese ausgestreckte Hand und ich weiß, diese Hand hält mich. Und sehen Sie das Schweizer Uhrwerk, mit welcher Präzision und Genauigkeit das immer läuft? so präzise und so genau wird Gott eingreifen und handeln in meinem Leben. Und seine Batterie wird nicht leer. Die läuft immer weiter. Ihm kann ich vertrauen. Jetzt haben wir den Psalm sortiert, aber haben wir auch unser Leben sortiert. Sie können es ja immer mal wieder probieren, wenn Sie in solchen Situationen sind, mit dem Psalm 31, dass Sie mit ihm versuchen, Ihr Leben zu sortieren und sich daran zu erinnern, es lohnt sich, wenn wir uns unseren Situationen stellen und uns klar machen, was wir brauchen. Wenn wir Gott konkret bitten und uns vor Augen stellen, wer Gott ist, wie er ist. Und dieses Vertrauen wird uns stärken, gibt uns Bilder für Gott, so wie der Psalmist Bilder hat für sein Vertrauen. Die kriegen wir auch nur aus den Erfahrungen, nicht nur dadurch, dass wir es wissen. Aber das sind keine Minutenangelegenheiten. Das kann manchmal ganz schön lange dauern. Das kriegen wir auch nicht in einer Bibelstunde auf die Reihe. Das kann im Leben Monate dauern. Und es kommt vielleicht auch immer wieder. Kann sein, dass wir immer wieder von Neuem anfangen müssen zu sortieren, wie der Psalmbeter auch. Aber ich traue auf dich, o Herr. Dann können wir ja damit anfangen, dass wir nur mal das Gelbe in dem Psalm lesen. Sie können es ja auch in Ihrer Bibel mal markieren. Dass wir nur mal das Gelbe lesen und dann uns klar machen, was wir brauchen. Und dann sieht unsere Situation nämlich ganz anders aus. Ich traue auf dich, o Herr. Dieses Lied singen wir noch. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir durch den Psalm gezeigt bekommen, dass wir uns wirklich auf dich verlassen können, dass du ein sicherer Hort, eine feste Burg, ein sicherer Anker für uns bist, für unser Herz, für unsere Seele und dass wir uns bei dir festmachen dürfen. Und ich danke dir, dass du weißt, was jetzt diese neue Woche für uns bringt und wo wir auch schnell wieder in die Verzweiflung geraten, in die Mutlosigkeit, in die Verzagtheit. Ich danke dir, Herr, dass du uns dann erinnern kannst, dass dann ein Bild in uns aufsteigt, dass wir uns wieder daran erinnern. Wir können uns an dich wenden, wir können zu dir rufen, wir können dich bitten und du wirst uns hören. Du nimmst uns wahr, du verstehst uns und du hilfst uns, du rettest uns. Vielen Dank, dass die Haken schon drin sind in der Wand, auch für diese neue Woche und dass wir uns da festmachen dürfen bei dir, in allem, was uns begegnen wird. Amen. Für den nächsten Sonntag eine herzliche Einladung zur Bibelstunde, hier wieder um dieselbe Zeit, mit Dekan in Ruhe, Herrn Klaus-Dieter Stoll. Und dann erinnere ich noch an das Detailprogramm für den Bibelkurs, der in 3 Wochen beginnt. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine gesegnete Woche. Zuerst noch einen gesegneten Sonntag.